Herr Krise, welche Relevanz nimmt denn die Bodenfrage in der aktuellen Diskussion um Mieten, um Wohnen, um die Frage, wem gehört die Stadt ein?
Nun, tatsächlich eine riesige Rolle. Diskutiert wird das aber gar nicht so sehr. Das Bewusstsein dafür, dass die Problematik der Mieten und der Preissteigerung am Grundstücksmarkt unmittelbar und sehr eng mit der Bodenfrage zu tun haben, ist gar nicht so ausgeprägt. Es steigen ja nicht die Hauswerte über die Jahre, sondern es sind tatsächlich die Bodenwerte. Und das sollte man eigentlich getrennt betrachten. Dann könnte man zu viel besseren Ergebnissen kommen.
Und was glauben Sie, warum das bislang nicht in der Form getrennt betrachtet wird und man nicht über Bodenwerte so viel spricht, sondern viel über genau das Bauen, Häuser und Mieten?
Das liegt viel daran, dass wir, wenn wir in Deutschland von einem Grundstück sprechen, in der Regel das verbunden denken mit dem Haus. Es ist zivilrechtlich, gehört es ja auch zusammen. Wenn ich ein Grundstück kaufe, kann ich nicht einfach nur das Haus kaufen, normalerweise, außer im Erbbereich, können wir gleich noch drüber sprechen. Das heißt, ich kaufe ein Grundstück mit dem Haus und so ist das Denken auch. Der Boden wird gar nicht so wahrgenommen als wesentlicher Wert. Natürlich, wenn ich ein unbebautes Grundstück kaufe, dann ist es klar, dann kaufe ich natürlich nur diesen Boden. Da wird es dann offensichtlich, aber in der Diskussion über die Mieten wird viel zu sehr an die Häuser gedacht und zu wenig an den Boden. Wenn ich ein Haus habe, das muss ich ja ständig unterhalten. Das wird ja von alleine, wenn ich nichts mache am Haus, verfällt das eigentlich. Ja, das nimmt an Wert eigentlich ab. Und was aber, wenn ich am Haus nichts mache, oft zunimmt an Wert, ist der Bodenwert. Gerade jetzt in Berlin und Umgebung und anderen Städten nehmen die Bodenwerte zu. Die Hauswerte können sogar abnehmen auf demselben Grundstück. Ja, ein Haus, wo 10 Jahre nichts gemacht wurde oder 30 Jahre nichts gemacht wurde, kann innerhalb von, also es wird dann weniger wert, aber der Bodenwert kann innerhalb weniger Jahre sich verdreifacht haben.
Da muss man also eigentlich schauen, wie die Besitzverhältnisse beim Boden aussehen. Boden als Gemeingut, das ist die Forderung des Sammelbands Boden behalten statt gestalten. Inwiefern ist Boden schon Gemeingut, beziehungsweise wie sehen denn da die Besitzverhältnisse so? Schauen wir mal in Städte, da ist ja der Mietmarkt und der Wohnungsmarkt besonders angespannt und da stellt sich ja die Frage, gerade im Besonderen, wie sieht denn das da durchschnittlich aus? Wem gehört da der Boden?
Also die Grundstücke, der Boden gehört in Deutschland zu ganz, ganz großen Teilen den Privaten, also den Einzeleigentümern, auch großen und kleinen. Da gibt es natürlich riesige Spannweiten. Die öffentliche Hand, also die Städte insbesondere, besaßen früher relativ viel. Das hat aber deutlich abgenommen in den 1990er Jahren, auch in den frühen 2000er Jahren. Auch bis heute werden immer noch Grundstücke verkauft. Das ist im Prinzip ein riesiger Fehler. Die Gemeinden hätten nie in diesem Umfang verkaufen dürfen und müssten eigentlich kaufen, was sie kriegen können. Das ist ein begrenztes Gut. Man kann Boden nicht vermehren. Und in einer Gesellschaft wie Deutschland und in einem Land wie Deutschland, wo viele Leute hinziehen, wo viele Leute sein wollen und in den Städten, wo viele Leute hinziehen, ist klar, dass dann die Bodenwerte steigen. Und eine Stadt, die in dieser Situation darauf kein Augenmerk legt und Grundstücke noch verkauft sogar, handelt einfach fahrlässig dumm. Ja, das ist sozusagen entgegen des öffentlichen Interesses. Und deshalb sollten die Städte schauen, dass sie möglichst viel Land selber behalten und möglichst dazu kaufen.
Und in dem Sammelband geht es ja auch darum, was es für Initiativen bereits gegeben hat, an dem man auch sieht, wie so auch ein Kampf um Boden als Gemeingut aussehen kann. Und da gibt es beispielsweise auch eine Initiative, an der Sie sehr stark mitgewirkt haben, der Basler Bodeninitiative, die da erfolgreich war. Worum ging es da genau und was kann man von solcherlei Initiativen lernen? Was wollen Sie da in diesem Buch vermitteln?
Ja, in der Basler Initiative, das war, die war auch letztendlich der Aufhänger für dieses Buch. Das war der Ausgangspunkt, dass wir diese Initiative ausführlich dokumentieren wollten. Da ging es darum, auch dort in Basel hat der Kanton, Baselstadt hat Land verkauft, auch Grundstücke an prominenter Lage über mehrere Jahre. Und irgendwann wurde das, ich sag mal, den politisch Aktiven in Basel zu viel. Und sie haben dann gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen, wir müssen da was machen. Und in der Schweiz gibt es ja die Möglichkeit des sogenannten Volksinitiativrechts. Das heißt, man kann Gesetzesvorlagen ausarbeiten, wenn man nicht in der Politik, wenn man nicht gewählt ist, man kann Vorschläge machen, das ausarbeiten und es kommt dann zur Abstimmung. Und die Frage oder der Gesetzesvorschlag lautete in Basel, dass der Kanton sein eigenes Land eben nicht mehr verkaufen darf. Einfach prinzipielles Verkaufsverbot. Und wenn überhaupt, dann nur noch im Erbbaurecht abgeben kann. Also im Erbbaurecht abgeben heißt, dass ein Eigentümer, in dem Fall eben der Kanton, das Land behält und er gibt das Recht ab, dass jemand anderes, ein Privater oder eine Genossenschaft, wer auch immer, auf diesem Grundstück dann ein Haus oder Häuser errichten darf. Und über, in der Regel sind das 100 Jahre, 99 Jahre, was man da vereinbart, über diesen Zeitraum über das Grundstück verfügen kann, wie wenn er Eigentümer wäre. Und das bleibt sozusagen, das Grundstück bleibt aber formal im Eigentum der öffentlichen Hand. Und diese Abstimmung wurde mit einer erstaunlichen Mehrheit von 2/3 angenommen von den Bürgern, von den Bürgerinnen und Bürgern und ist seitdem in Basel Gesetz. Ja, und das gilt jetzt und der Kanton kann sozusagen selbst, okay, wenn wir genau sind, er darf verkaufen, er muss dann aber wieder kompensieren. Also es darf in Basel jetzt unterm Strich, darf das öffentliche Landeigentum nicht mehr weniger werden. Es darf natürlich mehr werden, aber es darf nicht weniger werden.
Inwiefern ist das ein Modell, das wünschenswert wäre, beispielsweise für Städte wie auch Berlin, wo das Buch ja in dieser Woche vorgestellt wird, Bodenbehalten statt Gestalten, das Buch?
Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Modell, auch für deutsche Städte, dass aus der Zivilgesellschaft, ich weiß, dass in Berlin viele Menschen an diesem Thema auch arbeiten, das Erbbaurecht zu stärken und dem eine bessere Position zu geben und dass Berlin weniger Land verkaufen soll. Da gibt es viele Initiativen, viele Menschen, sehr gute Leute, die da dran arbeiten, schon viele, viele Jahre. Das wäre natürlich auch ein Modell für Berlin, könnte ich mir vorstellen. Also, dass so eine Initiative auf den Weg gebracht wird. Ähnlich der Initiative, das Tempelhofer Feld nicht mehr zu bebauen, könnte man ja auch sagen, Berlin soll kein Land mehr verkaufen. Warum nicht? Ja? Also wir am Mittwochabend in der Buchhandlung Pro Quadratmeter diskutieren wir das auch mit Daniela Brahm, einer Mitautorin, die sehr stark engagiert ist in Berlin in Diskussionen, auch Sabine Horlitz, beide sehr engagiert in Berlin. Und da können wir, wer möchte, kann da mit uns diskutieren über diese Frage. Weil ich denke, die Enteignungsdiskussion auch in Berlin, Artikel 15 Grundgesetz, könnte man ja auch mal unter dieser Frage diskutieren, würde es nicht reichen, wenn man den Grund und Boden vergesellschaftet? Warum muss man eigentlich alle darauf stehenden Häuser auch noch vergesellschaften? Das wäre noch eine interessante, spannende Frage in meinen Augen.
Ja, was wäre dann, wenn der Grund und Boden vergesellschaftet wäre als Gemeingut und darauf dann die Wohnungen von privaten Genossenschaften, von privaten Wohnungsunternehmen stehen? Was würde sich dann sozusagen für so eine Stadt und für die Stadtbewohner und Bewohnerinnen ändern?
Ja, genau, das ist nämlich genau die entscheidende Frage. Was wird sich ändern? Dadurch, dass dann die öffentliche Hand einfach immer Eigentümer bleibt von Grund und Boden, könnte sie auch entscheiden, was damit passiert, wenn so ein Erbbauvertrag abläuft. Ja, es kann ja sein, dass dann auf einem Gelände, wo bisher dann eine industrielle Nutzung stattgefunden hat, dass man dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen eine öffentliche Nutzung benötigt oder sagen, wir wollen da Genossenschaften Wohnungsbau ermöglichen. Dann könnte man sagen, nach Ablauf des Erbbaurechts mit den Industriellen ist jetzt vorbei, wir haben andere Ziele. Und dann kann man sowas viel leichter umsetzen als nur über einen Bebauungsplan, so wie heute. Denn ein Bebauungsplan schafft zwar öffentliches Baurecht, aber wenn der Eigentümer dieses Baurecht nicht realisieren will, dann hat er Bestandsschutz, dann kann er einfach das weitermachen, was er heute macht. Also die Möglichkeiten der Steuerung, der städtebaulichen Steuerung, sind sehr viel sehr viel besser, wenn die Gemeinde nicht nur öffentliches Baurecht schafft, sondern gleichzeitig auch noch Eigentümerin von Grund und Boden ist. Dann kann sie viel mehr steuern. Und das andere ist, es gibt in den Erbbauverträgen, in ganz normalen Verträgen dieser Art, immer die Vereinbarung, dass ein Erbbauzins gezahlt wird. Das heißt, eine Gebühr dafür, dass der Private dieses Stück Land über einen so langen Zeitraum nutzen darf. Das ist wie so eine Miete im Grunde. Ein Erbbauzins ist eine Art Miete fürs Grundstück. Und das sind Mieteinnahmen, das sind sozusagen Erbbauzinseinnahmen, die, wenn sehr viel Land im öffentlichen Besitz ist, einen ganz nennenswerten Einkommenszufluss bedeuten für die Gemeinde. Ja, da kommt relativ viel Geld zusammen, auch wenn der einzelne Eigentümer, jetzt, das sind keine Unsummen, die man dann zahlen muss, aber insgesamt betrachtet über ein großes Gebiet kommt natürlich da eine größere Summe zusammen. Und daraus kann dann die Gemeinde natürlich öffentliche Nutzung auch entsprechend finanzieren, Schulen, Kindergärten und so weiter, aus diesen Einnahmen, aus diesen Erbprozentseinnahmen. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, den man auch in Basel erkannt hat, auch der Kanton Basel-Stadt hat das natürlich gesehen und ist sehr glücklich jetzt auch mit dieser Situation. Die sehen das sozusagen sehr positiv, dass sie jetzt diesen Auftrag haben, Land nicht mehr zu veräußern, sondern so tendenziell sogar noch dazu zu kaufen, machen das auch. Tatsächlich hat der Kanton Basel-Stadt seit dem Beschluss erheblich viel Land freiwillig dazu gekauft. Ja. Also da hat auch durch die Initiative ein Umdenken stattgefunden in den Behörden, in der politischen Leitung. Das Bewusstsein dafür, dass Land ein öffentliches Gut sein sollte, wurde dadurch erheblich geschärft, nicht nur in der Bevölkerung, sondern wirklich auch in der Politik und bei den Entscheidern.
Ich möchte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Sie haben gerade schon kurz den Begriff Steuer genannt. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Grundsteuer und waren Mitbegründer des bundesweiten Aufrufs Grundsteuer zeitgemäß. Welche Relevanz hat denn die Grundsteuer, die man auf Grundstücke zahlt, nun für die Bodenfrage für Sie?
Im Grunde ist das sozusagen die parallele Diskussion, die wir jetzt gerade mit dem Erbprozents geführt haben. Den Erbprozents kann ich ja nur erheben auf Land, das der Kommune gehört. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass selbst wenn ein öffentlicher Beschluss lautete, dass Berlin oder andere Städte aktiv Land dazu kaufen, wird ja trotzdem noch über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, wäre ja ein erheblicher Teil nach wie vor im privaten Besitz. Und da stellt sich dieselbe Frage, warum zahlt eigentlich ein privater Eigentümer eine Grundsteuer auf sein Haus, so wie es heute der Fall ist, und warum sollte er nicht künftig einfach nur eine Grundsteuer auf den Bodenwert zahlen? Ja? Weil die Gemeinde schafft ja die Bodenwerte durch ihre öffentlichen Investitionen, ihre öffentlichen Angebote und Leistungen, sie legt Leitungen, schafft Baurechte, hat eine Schule, Theater unter Umständen, öffentliche Sicherheit, all das schafft letztendlich die Bodenwerte. Ja, in Berlin sind die Bodenwerte höher, weil da viel mehr auch öffentliche Angebote mehr geboten wird von der Kommune als irgendwo auf dem platten Land. Entschuldigung. Ja. Deshalb sind die Bodenwerte in Brandenburg in der Peripherie tiefer. Ja. Da ist eben kein Theater und nicht immer eine Schule. So, die Schaffung dieser Bodenwerte, dafür sollte eigentlich der Eigentümer ein Entgelt zahlen. Ja. Eine Grundsteuer, die gibt es ja auch schon. Nur die heutige Grundsteuer ist im Wesentlichen eine Steuer aufs Haus. Das ist wie so eine kleine Hausvermögenssteuer. Und das ist eigentlich ein Irrweg. Ja. Man sollte die Grundsteuerreform, die jetzt ansteht, die jetzt wirklich unmittelbar bevorsteht in diesem Herbst, nutzen, um aus dieser Art Haussteuer eine Bodensteuer zu machen. Ja. Eine kleine Gebühr dafür, dass der Eigentümer von der öffentlichen Hand Bodenwerte im Grunde geschaffen bekommt. Ja. Der Eigentümer selber kann ja seinen Bodenwert nicht erhöhen. Es ist ja immer die kommunale Leistung, die Gemeinschaftsleistung und die öffentliche Leistung. Und dafür sollte er eigentlich ein Entgelt zahlen und nicht aufs Haus, weil das Haus ist ja eigentlich eine private Investition. Ja, das muss man nicht mit der Grundsteuer belasten.
Wenn wir jetzt auch von diesen Vorschlägen ausgehen, wenn es um das Erbbaurecht geht, um die Grundsteuer und um die Frage, wie kann Boden mehr zu Gemeingut werden, alles Vorschläge, die auch der Sammelband Boden behalten statt gestalten aufgreift. Wenn man ja genau diese Vorschläge nimmt und das, was im Sammelband noch versammelt ist, wie mehr lebenswert würden Städte durch so eine andere, ich nenne es mal Bodenpolitik, denn werden? Also was sind vielleicht die Aussichten, die da so ein Sammelband auch gibt?
Gut, das ist natürlich jetzt eine sehr hypothetische Frage, insofern, als wir das in Deutschland jetzt so noch nicht erleben. Aber wir können historische Parallelen ziehen oder aus der Historie lernen. Wir können auch aus Ländern lernen, die viel mehr Boden besteuern. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich meine, Hongkong ist heute natürlich hoch umstritten wegen der Politik, die dort gemacht wird. Aber ein Aspekt ist doch interessant. Hongkong hat im Grunde flächendeckend Erbbaurecht. Also das Land gehört dem Staat dort und alle zahlen einen Erbbauzins. Und aus diesen Mitteln finanziert Hongkong den öffentlichen Nahverkehr unter anderem. Und der öffentliche Nahverkehr in Hongkong ist eine der besten der Welt und der modernsten und vor allen Dingen auch eine der kostengünstigsten für die Nutzer weltweit. Das heißt, das zeigt nur, ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass die Abschöpfung von Bodenrenten, fachlich sprechen wir von Bodenrenten, die abgeschöpft werden über eine Steuer oder eben über einen Erbprozins, ein riesiges Potenzial darstellen für die öffentlichen Finanzen. Ja. Und im Umkehrschluss sind dann eben erhebliche Spielräume, andere Steuern zu senken. Also in Hongkong haben sie ganz niedrige Einkommensteuern, ich glaube noch nicht mal eine Mehrwertsteuer und so weiter. Das heißt, der Staat könnte sich ganz anders finanzieren und würde auch viel mehr die Besitzenden, die Eigentümer von Grund und Boden zur Finanzierung öffentlicher Belange heranziehen, als das heute der Fall ist. In Deutschland haben wir im Grunde, also Deutschland ist im Grunde, was Grundstückseigentum angeht, ein Steuerparadies. Ja, wir haben keine Vermögenssteuer, wir haben eine nicht nennenswerte Grundsteuer und eben vor allen Dingen eine Grundsteuer auf Hauswerte und nicht auf Bodenwerte. Wir haben vielerlei Schlupflöcher und Möglichkeiten, dass Grundstückseigentümer keine oder nur sehr eine geringe Steuer zahlen. Das ist auch einer der Gründe, warum so viel Auslandskapital nach Deutschland strebt in Grundstücksinvestitionen. In anderen Ländern wird Grundeigentum ganz anders besteuert. Also in Amerika, England, Frankreich, in vielen anderen Ländern wird Grundeigentum viel höher besteuert. Aber auch dort sind andere Steuern dann entsprechend niedriger. Das heißt, wir würden auch Möglichkeit haben zu einer mehr Steuergerechtigkeit, dass weniger die Arbeitenden und die Lohnempfänger besteuert werden und weniger die Mieter unter Steuern leiden. Der Mieter zahlt ja Steuer an die Gemeinde und auch noch Miete an den Eigentümer. Und er zahlt im Grunde zweimal fürs Grundstück. Ja. Also das sind erhebliche Potenziale für mehr Steuergerechtigkeit. Wenn ich umstellen würde auf eine verstärkte Abschöpfung von Bodenrenten über Erbauzins und über Grundsteuer.
Das sagt Ulrich Kriese, Mitherausgeber des Buches Boden behalten statt gestalten.